In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Fack, der als CEO von Lotao vegane Bioprodukte verkauft, also zum Beispiel Veggie Hack, wie das Ganze funktioniert, also zum Beispiel das Sourcing, dass Produkte eingekauft werden, aber auch der Vertrieb, zum Beispiel über die eigene Webseite, aber eben auch über DM und Supermärkte, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute spreche ich mit dem Stefan Fack, dem CEO bei der LPP Lotao Pack- und Produktions GmbH und dem Autor der akustischen Kolumne Food Fact. Hallo Stefan, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
Hallo Luis, servus. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, auch wenn die Aufzählung der Firma und des Podcasts schon eine gewisse Herausforderung darstellt, denke ich, oder? Du kannst also gerne du zu mir sagen und die Firma einfach Lotao nennen.
Okay, sehr gut.
Dann haben wir das. Finde ich gut. Das ist jetzt abgekürzt. Hi.
Okay, du hast quasi früher mal im Marketing gearbeitet und jetzt vor 14 Jahren gesagt, ich gründe meine eigene Firma. Wie kam es dazu?
Genau, ich habe ursprünglich Werbung für Urlaub in Österreich gemacht, war also Tourismusmanager, bin über diese Schiene nach Deutschland, nach Berlin gekommen und nach 7 Jahren habe ich gedacht, okay, das kann jetzt nicht alles sein, ich gehe mal selbst auf eine längere Reise und höre auf, Reisen zu bewerben, sondern mache das, was ich sozusagen tagtäglich beworben habe, das mache ich jetzt selbst, habe mir ein One-Way-Ticket nach Asien gekauft und habe dort relativ bald das Thema Reis für mich entdeckt. Also insofern war es dann bald eine Reisreise. Habe die verschiedensten Reissorten in all ihren Farben, Aromen, in all ihren Geschmäckern, Texturen kennengelernt und war total fasziniert, weil zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland im Regal im Prinzip kaum irgendwas und also klarerweise den Langreis, den Langkornreis, den Mikrowellenreis, das waren so die Standardgeschichten, aber das war es dann auch. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, mit dem will ich mich selbstständig machen, mit dem Thema und habe eine Firma gegründet, Lotao. Und Lotao bedeutet das Gold der Völker, setzt sich zusammen aus Lo und Tagolog, kommt aus dem Kreolischen und genau, es ist eine Verbeugung vor dem kleinen Reiskorn, soll also zeigen, dass Lebensmittel auch was Besonderes sein können. Und mit der Firmengründung auch habe ich begonnen, eben Reis tatsächlich in Deutschland zu verkaufen, ganz am Anfang.
Hattest du damals zufällig, also ist jetzt super random, aber hattest du von Günter Faltin Kopfschleck Kapital gelesen?
Das Buch, wo es das war ja damals quasi ein Start-up-Bibel, ich weiß nicht, wie das heute ist. Also das berühmte Tee-Kampagnen-Beispiel, wo er also, also junge Studierende beziehungsweise im Projekt halt die Leute dazu gebracht hat, Tee kiloweise zu kaufen. Das gibt es ja auch heute noch, lustigerweise. Ich habe dann eine Zeit lang auch mit einer Werkstätte in Berlin zusammengearbeitet, mit einer Werkstätte für behinderte Menschen. Die haben das dann auch abgefüllt. Ich habe den Professor Faltin natürlich auch in seinen Vorträgen immer wieder mehr angehört. Und das war damals schon so ein Guru. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, naja, auch das Modell hat in der Praxis so seinen Haken. Ne? Denn das war natürlich auch eine Zeit, oder das Buch kommt auch aus einer Zeit, als es zum Beispiel also eine Firma Coro noch nicht gab.
Möchtest du das Modell kurz erklären für Leute, die jetzt gar nicht wissen, wer Günter Faltin ist und die gar nicht wissen, was Kopfschleckkapital so als Aussage hat im Buch?
Da hast du Glück, dass ich mich da gut auskenne. Das ist ja Sprung ins kalte Wasser, aber das muss man als Unternehmer ja können und das darf man auch nicht fürchten. Das Buch geht im Prinzip darum, dass du große Mengen eines Lebensmittels oder eines Warengutes auffindest. Ja, in seinem Fall, glaube ich, in einer indischen Teeplantage den Handel mehr oder weniger umgehst. Also das kommt aus einer Zeit, als es sozusagen Food im Internet noch nicht so gab, beziehungsweise wo das noch ein sehr starkes Nischenthema war, was es ja teilweise heute auch noch ist, wo aber zum Beispiel Amazon auch noch nicht so präsent war. Ne? Und in der Zeit hatte sich Professor Faltin gedacht mit seinen Studierenden, wenn ich jetzt heute Tee in großen Mengen importiere und in großen Mengen an eine Endkundin weiterverkaufe übers Internet, in einer sehr guten und sehr hohen Qualität, dann bekommt der Kunde, die Kundin am Ende einen tollen Preisvorteil. Also die kriegt dann einen hochwertigen Tee, eine 1-Kilo-Packung, das ist da Chilling, den ich zum Beispiel gar nicht so mag. Also sie haben jetzt vor allem mit Chilling begonnen. Und den bekommst du dann zu einem besonders günstigen Preis. Ja, also relativ günstig für diese Qualität. Und ich hatte ja schon eingangs gesagt, das war natürlich das Faszinierende an dem Modell, ist eben, dass du was schlägst oder warum heißt der Titel so, du schlägst eben das Kapital, sprich den Handel, ne, den schaltest du aus, die ganzen Margen, die ganzen Gewinnabzüge, die Werbekosten etc., die der Handel einnimmt, das wird alles sozusagen hinfällig und du quasi kannst direkt abcashen vom Kunden. Und es gab dann tatsächlich auch Modelle, die wurden dann auch immer wieder vorgestellt, wo das jemand mit Zahnpasta oder Zahnbürsten gemacht hat, da war ich mal in einem Vortrag. Aber wie gesagt, es gab halt dann auch Schlauere, die gesagt haben, naja, warum muss ich das nur für ein Produkt machen, also für einen Tee oder für eine Zahnbürste? Ich mache es einfach für alles und verkaufe Großpackungen in den verschiedensten Formen. Und daraus entstand Koro. Und das ist ja eine Erfolgsstory, ein Geschäftsmodell im Prinzip, was aus dem erwachsen ist und was im Prinzip auch das Modell von Kopf schlägt, Kapital, zwar auf der einen Seite bestätigt, aber für jemanden, der sich heute selbstständig macht, obsolet. Erscheinen lässt, weil heute brauche ich so ein Modell, denke ich, nicht mehr. Dazu kommt, dass ich gerade in meiner Erfahrung den Handel sehr schätze. Ja, oft heißt es ja, oh, der Handel, aber das sind auch nur Menschen und Deutschland ist ein großer Markt und ich finde auch, es gibt auch im Handel, im deutschen Handel gibt es sehr partnerschaftliche Menschen, die mit dir Dinge, tolle Dinge entwickeln können und das möchte ich eigentlich nicht missen. Ja? Und das ist natürlich bei so einem Modell dann der Nachteil.
Jetzt hast du trotzdem ein paar Großgebinde, heißt es auf deiner Webseite, wo man für 29 Kilo zum Beispiel Veggie-Hack bekommt. Also würdest trotzdem sagen, manchmal macht es Sinn, in großen Mengen zu verkaufen, aber nicht als quasi Kerngeschäftsmodell, vor allem seitdem es Koro gibt.
Also das Thema Großgebinde hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund. Da geht es darum, tatsächlich den Warenkorb zu erhöhen, aber auch natürlich die Attraktivität für den Online-Kunden. Und du findest natürlich aber mittlerweile auch Großgebinde im stationären Handel. Also es gibt Drogerien, die XXL-Aktionen machen und dann normal gelistete Waren auch in größeren Gebinden anbieten. Also das spricht dann zum einen eine andere Zielgruppe an, also zum Familien. Zum anderen natürlich auch im Online-Handel ist es eine Möglichkeit, den Warenkorb zu heben und das ja auch dann letztendlich das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Konsumenten, für die Konsumentin attraktiver zu machen. Ich glaube aber nicht, dass das sozusagen unser Kernbusiness ist. Das ist ein Rahmen oder ein Side-Thema, wo wir einfach auch Leute, die sagen, oh, ich will jetzt einfach mal mehr haben, wo wir die auch glücklich machen wollen. Und wenn du das Veggie-Hack ansprichst, das ist natürlich ein Produkt, das ist bei uns ein absoluter Bestseller, es ist super beliebt. Also für die, die es noch nicht kennen, das ist halt frei von Allergenen, das ist sehr ergiebig, es ist einfach zuzubereiten, es ist mega proteinreich, es ist ohne Zusatzstoffe, ohne Aromen. Also mir ist klar, das ist jetzt keine Werbesendung, aber du hörst raus, ich bin totaler Fan von dem Produkt. Ja. Und das finde ich auch zu Recht. Das Problem ist eher, manche setzen es falsch ein. Also die, keine Ahnung, du brauchst nämlich von dem eigentlich total wenig. Ne? Also wenn du jetzt so eine kleine Packung nimmst und dann dazu eine Dose Tomaten, das ist viel zu viel. Also du brauchst eigentlich nur 5% von dem Veggie-Hack auf 100 Gramm Tomatensauce und hast eine perfekte Bolognese. So, Werbung zu Ende.
Du hast jetzt gesagt, es ist aber nicht euer Kernprodukt. Ich bin jetzt bei euch mal im Online-Shop unterwegs, 53 Produkte sehe ich hier. Es gibt Kennenlernboxen, es gibt Genussboxen, es gibt eine bunte Vielfalt an quasi Produkten, die so, ich jetzt mal in die Ecke gehobene Fertiggerichte stecken würde, irgendwie ein Veggie-Linsendal, ein Veggie-Bolognese-Soße, eine Packung Veggie-Chili sin Carne und so weiter. Dann gibt es die Reispackungen, dann gibt es Jackfruit in der Dose, aber auch irgendwie getrocknet, glaube ich. Was ist so euer Kernprodukt? Also was ist das, was sich am besten verkauft im Moment?
klar das Veggie-Hack. Das Veggie-Hack, Veggie-Hack, Veggie-Hack in allen Varianten. Mhm. Also ich habe anfangs gesagt, ich bin Reis begonnen. Als Unternehmer muss man immer flexibel sein, immer offen. Mhm. Und die Reisreise ging ja dann über Kokosprodukte, über Zuckervarianten, sogar Reisnudeln hatten wir im Programm mal, sogenannte Perfectioner-Gewürze, bis hin zur Jackfruit, die ja letztendlich eine der ersten Fleischalternativen war und heute quasi wie eine Gemüsesorte, eine zusätzliche verwendet wird und ja, einfach da ist, bis eben hin zu diesen Fertiggerichten, auf die wir heute sehr starken Fokus setzen. Und da muss ich schon sagen, gerade Fertiggerichte mit dem Veggie-Hack, wie zum Beispiel das Chili oder eben die Bolognese, die laufen super. Aber auch natürlich die Reissorten. Gerade jetzt, wenn du dir anguckst, so einen pinken Reis, der wird sehr gerne verschenkt. Oder unser gelber Reis, der Kurkuma-San, der einfach geschmacklich auch toll ist. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Reissorten wie ein Räucherreis, wo manche sagen, das mag ich gar nicht und manche sind also wirklich heiße Fans davon. Also sehr, sehr, ich finde für ein kleines Unternehmen doch ein breites Angebot. Ja.
Wie seid ihr aufgestellt? Also weil jetzt erster Eindruck ist, okay, das ist ein Online-Shop. Zweiter Eindruck ist, ach krass, ihr seid auch bei DM gelistet. Was sind so eure hauptsächlichen Vertriebswege und wie groß seid ihr im Moment?
Also Lotao hat eines sozusagen, wodurch es sich ganz klar kennzeichnet, ist der Wandel. Also mir hat mal eine Mitarbeiterin gesagt, ach, das ist jetzt nicht mehr die Firma, in die ich reingekommen bin. Das war gerade mal ein halbes Jahr, nachdem sie da war. Und dann habe ich gesagt, ja, also bei uns ändert das. Das war nie anders. Es ändert sich bei uns immer, immer alles. Und insofern. Also der Wandel ist sozusagen, auf die Frage, wie groß sind wir, kann ich wirklich sagen, der Wandel ist da schon ein stetiges Element. Sprich, wir hatten eine Zeit lang, da hatte ich einen Geschäftspartner, also einen Mitgesellschafter zum Beispiel, der hatte eine große Halle, da haben wir eine eigene Produktion aufgebaut. Der ich sehr auch nachtrauere, weil das natürlich auch eine tolle Erfahrung ist. Da waren wir um die 60, 70 Leute. Wir sind dann mit einer anderen Gesellschaft zusammengegangen, auch aus ganz bewussten Gründen und haben aus der heraus eine eigene Produktion in Süddeutschland, die wir mitnutzen können, quasi eine Tochter- oder Schwestergesellschaft eigentlich. Dadurch sind wir in Berlin jetzt unter Anführungszeichen nur mehr 20. Wir haben aber beispielsweise auch eine Vertriebsorganisation, die sitzt bei Wallhof, die den Handel bedient und die sozusagen unser verlängerter Außendienst ist, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten. Und die daneben die Lotao-Produkte vor allem in den Lebensmitteleinzelhandel bringt.
Ist das nicht super schwer, da reinzukommen? Also so, ich bin, also Lebensmittel ist ganz weit weg von dem, wo ich mich auskenne. Aber man hört so von außen und bekommt mit, dass es quasi wahnsinnig schwierig ist, in den Einzelhandel reinzukommen und dass das auch quasi oft ein Grund ist, warum dann Leute zum Beispiel sowas machen wie bei Höhle der Löwen teilnehmen und so weiter, weil das dann auch so ein Eintrittsticket sein kann, um dann zum Beispiel bei Edeka gelistet zu sein.
Naja, ehrlich gesagt, glaube ich, du bist schneller drin. Also ehrlich gesagt, glaube ich, das reinzukommen ist verhältnismäßig einfach im Vergleich zu der Thematik drinnen zu bleiben. Denn genauso schnell, wie du reinkommst, bist du auch wieder draußen. Also, und die Mechanismen sind da schon sehr komplex teilweise. Viele junge Unternehmen, wenn du ansprichst, die versuchen dann über Höhle der Löwen reinzukommen, die unterschätzen halt auch die Komplexität, was es bedeutet, ein Produkt für den Lebensmittelhandel fit zu machen. Und da gibt es nun mal extrem viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Und ich würde sagen, selbst wenn du die alle berücksichtigst, ist noch immer wahrscheinlich von 10 Produkten jedes, fast jedes ein Flop. Ne? Also es werden von 10 Produkten, würde ich sagen, verschwinden 8 wieder, 8 bis 9.
Und die andere Frage bezüglich, wie groß seid ihr quasi umsatzmäßig? Also wie viele DMs listen euch, wie viele Produkte setzt ihr so um? Also um das mal einzuordnen, im Sinne von, sind das irgendwie ein paar hundert Produkte, von denen wir da sprechen, ein paar tausend Produkte? Wie groß ist Lotao?
Also bei Lotao ist vielleicht das Interessante, unter anderem, dass nicht alle Produkte, die du im Handel siehst, ja, nicht klar den Absender Lotao tragen. Also wir machen auch ganz viele Sachen, die man gar nicht vermuten würde. Okay. Was die Produkte vereint ist, dass sie bio sind, dass sie zum, ich würde sagen, 95% rein pflanzlich sind, aber sie müssen nicht unbedingt Lotao als Absender drauf stehen haben. Das heißt, wir konzipieren auch Produkte für andere, wir machen auch Rezepturen für andere, wir setzen das auch für andere um. Also wenn du jetzt sagen willst, müsst für deinen Podcast beispielsweise eine Risotto-Reismischung für deine Hörer und Hörerinnen, kann ich das auch machen. Ja? Das heißt, das Spektrum, was wir abbilden, ist ein sehr breites und wir haben insgesamt rund 300 Produkte aktuell draußen. Und das ist auch das, was mir persönlich zum Beispiel sehr viel Spaß macht, einfach Dinge zu entwickeln und zu gucken, wie kann sowas funktionieren.
Das heißt, ihr habt 300 Produkte, also ihr habt 50 Produkte auf eurer Webseite, die ihr unter eurem Namen vertreibt, vermutlich noch mal ein paar mehr Produkte, die quasi auch über den Einzelhandel vertrieben werden und dann aber auch ganz viele White-Label-Produkte, wo jemand sagt, okay, ey, das Linsendal, ich finde das genial, ich möchte, dass da aber mein Name draufsteht und dann meldet sich, keine Ahnung, Edeka, Rewe, wer auch immer, und bekommt dann von euch das Veggie-Linsendal, aber mit dem Edeka-Logo oben drauf und dem eigenen Design.
Genau. Genau. Was aber jeder Unternehmer weiß, ne, die melden sich nicht bei dir, sondern du darfst brav die Klinke putzen, bis deine Finger wund sind und dann kommst du vielleicht mal in die heiligen Hallen und dann darfst du was vorstellen. Wenn du Glück hast, haben sie Interesse oder sie sagen dir, was sie gerade interessiert und dann kannst du dazu was suchen.
Ja. Jetzt mal, also so Szenario, es ist sehr absurd, da jetzt gerade drüber nachzudenken, aber wir bauen gerade mit ein paar Jungs eine Kochbuch-App. Wir sind ungefähr 80% durch mit der Entwicklung, macht unglaublich viel Spaß, also es ist so ein Ding, wo wir quasi am Wochenende uns da mal 2-3 Stunden hinsetzen und es geht dementsprechend natürlich nur stückchenweise voran, aber natürlich ist so ein Projekt auch was, wo man sagt, okay, natürlich wäre es irgendwann auch nice, wenn sowas auch Geld verdient und so weiter. Wie ist das? Macht ihr auch den Versand, macht ihr auch die Logistik für einzelne Unternehmen oder ist es wirklich mehr so dieses, ich bestelle mir ein LKW an ein Logistikzentrum und das verteilt das dann an andere Logistikzentren, die das dann an einzelne Supermärkte verteilen?
Wir machen alles.
Er macht alles, okay. Was kostet sowas? Also ich meine, klar, du wirst das jetzt nicht pauschal beantworten können. Das wird natürlich, wenn jetzt ein Edeka 40 Container bestellt, anders kosten, als wenn das ein kleines Unternehmen irgendwie bestellt. Aber gibt's da relevante Margen oder ist das so ein Ding, wo es quasi, ihr verkauft das für 3,30 Euro und der Einzelhandel verkauft das für 3,40 Euro? Wie kann man sich da Margen vorstellen? Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus.
Du, ich habe ganz viele, also als wir unsere eigene Produktion hatten, hatte ich mit sehr vielen Startups gemeinsam auch Dinge entwickelt und ich muss sagen, ich finde es super wichtig, dass es sowas gibt. Das ist mit sehr viel Idealismus auch meistens verbunden und ich sag mal auch mit einer gewissen Vision, die du hast, wenn du ein Unternehmen gründest. Das muss es ja auch sein, weil sonst geht da ja keine Kraft aus. Also ich kenne auch Gründer, die sagen, naja, ich habe jetzt 3 Ideen, dann schaue ich mal, wo ich Kohle kriege und wenn ich da einen Investor habe, dann mache ich die. Das kannst du ja auch machen, aber ich, so ein Typ bin ich ja nicht. Ich bin eher so ein Klaus Hipp, ja, oder so irgendwie, der dann sagt, so ich, oder so ein Valensiner-Onkel, der dann durch die Plantagen geht und sich die Orangen anguckt und freut, wenn die dann im Saft landen. Also das ist ein anderes Unternehmensmodell. Und das heißt aber für viele, die eben so denken, sag ich mal jetzt visionär denken, ist es natürlich auch schwer, Feedback anzunehmen. Ne? Weil die sagen, klar, du musst ja auch oft ist ja das Fehler machen, auch Teil des Ganzen. So, und auf deine Frage eben zurückzukommen, ob oder wie die Margensituation ist und wie sozusagen sich das rechnet, es gibt ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise, welchen Vertriebsweg du wählst. Weil wenn ich jetzt heute mein Ding produziert und es kostet 1 Euro und ich verkaufe das im Onlinehandel und habe irgendwie ein bisschen Werbung, ein bisschen dies, bis jenes, dann verkaufe ich es vielleicht für 1,90 oder 2,50, Haken drunter und das passt. Die Frage ist ja dann die nächste, was sind denn da für Mengen dahinter? Ne? Also dann greift es wieder in andere Themen. Bestimmte Verpackungsformen oder bestimmte Produkte kannst du gar nicht in geringen Mengen machen, sodass das für ein Startup passt. Also es hat schon einen Grund. Es gibt natürlich aber auch rechtliche Rahmenbedingungen. Ich habe mich immer gewundert, ganz am Anfang, warum verdammt nochmal macht jeder Salz? Es gab 3 Milliarden Salzsorten am Markt gefühlt und keinen einzigen Reis. Naja, nach einem Jahr habe ich es verstanden, ja, weil Salz als quasi nicht als Nahrungsmittel oder als Lebensmittel gelistet ist, verstanden wird. Das hat kein MHD, also kein Haltbarkeitsdatum. Das kann ich in der Garage mehr oder weniger abfüllen und
ach krass, es gibt quasi Lebensmittel, die keine Lebensmittel sind.
Und beim Reis, na dann, verstehst du, der Reis ist ja ein Luder. Ja? Der kommt ja so daher, da denkst du so, Reis, das ist ja stinklangweiliges Ding. Ja? Aber Reis ist ja so kompliziert. Und darum sage ich dir, das ist ein Luder. Ich sage immer, Reis ist ein hartes Brot. weil das ist... Es gibt Sachen, ja, es gibt DNA-Tests, wo du mit dem DNA-Test feststellen kannst, ob eine Reissorte vermischt ist, zum Beispiel mit einem Basmati-Reis, mit einem billigen Reis vermischt. Das siehst du gar nicht mit dem Auge, ob du dann so betrogen wirst. Es gibt Reisläuse, ja, die sich plötzlich entwickeln können, wie Läuse auf dem Hahn. Ja, das hatte ich auch mal gesehen. Es gibt Begasungen von Reis. Also vom Anbau über den Transport, über die Verpackung, über den Verkauf bis hin, also bis zum Ablaufdatum hin, ist Reis und letztendlich jedes Lebensmittel tatsächlich ein komplexes Thema.
Ab wann ist es kein Lebensmittel mehr? Also ist Salz ein Spezialfall oder gilt das auch für andere Sachen, irgendwie Kräuter?
Ja, Salz ist schon ein Spezialfall. Okay. Es gibt dann natürlich den ganzen Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Die sind auch per se keine Lebensmittel. Ach, da sind die Verordnungen strenger. Da musst du beispielsweise, wenn du sogenannte Health Claims, also gesundheitsbezogene Angaben machst, ganz andere Voraussetzungen haben. Am strengsten sind natürlich Medikamente. Ja, und dann geht es schon so in Richtung, also im Prinzip alles, was du in den Mund steckst und schluckst, das reguliert, ne? Musste gucken.
Ist ja auch erstmal richtig so. Also und ich war erst schockiert und dann hast du gesagt, okay, es ist strenger reguliert als normale Lebensmittel. Und da habe ich ein bisschen aufgeatmet, weil das wäre ja eine Katastrophe, wenn Nahrungsergänzungsmittel irgendwie wie Salz quasi gar nicht reguliert werden. Okay, wie ist das jetzt, wenn jemand sagt, also es hören ja viele kleinere Gründer jetzt diesen Podcast auch, er möchte quasi deine Produkte weiter vertreiben. Denkst du, das ist quasi ab einer gewissen Größe und so weiter, ab einem gewissen Umsatz, aber realistisch, dass man da irgendwie mit einer 50% Marge rechnet? Oder sind das völlig absurde Zahlen? Ich möchte es noch ein bisschen besser greifbar bekommen.
Tatsächlich haben wir gerade so einen Fall, Steve Windolf, das ist ein junger Schauspieler, der hat sich so in unser Veggie-Hack verliebt, sich eine eigene Produktlinie kreiert und mit dieser Produktlinie geht er jetzt an den Handel ran und sagt, ich habe jetzt da eine Bolognese oder ein vegetarisches Hackfleisch oder eine Hackfleisch-Gewürzmischung und bietet das an. Also das gibt es schon. Ich würde aus heutiger Sicht wahrscheinlich eher gucken, dass ich eben den Rohstoff oder das innovative, sag ich mal, etwas bekomme als das fertige Produkt. Weil mit dem fertigen, sag ich mal, wenn du jetzt so eine Linsental-Packung nimmst und du kriegst es dann etwas günstiger und verkaufst es weiter, ja, du wirst nie so günstig sein wie dann der Hersteller.
Ja. Ja, und am Ende stellt sich natürlich schon die Frage, so warum sollten Leute das nicht einfach im DM kaufen oder im Edeka oder im Rewe?
Ich glaube, eine entscheidende Frage, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist natürlich auch die Größe. Ne? Wenn ich jetzt sage, mein Lebensglück besteht darin, dass ich in Berlin am Kollwitzmarkt Samstag, Sonntag Lebensmittelwitzige verkaufe, dann kann das durchaus Sinn machen, zu sagen, ich gehe zu einem Hersteller wie Lotao, kaufe da mit einer gewissen Ermäßigung die Produkte und verkaufe sie weiter, weil die Produkte selber sind relativ erklärungsbedürftig. Ich habe ja schon das Beispiel mit dem Veggie-Hack genannt. Jemanden auf dem Markt zu begeistern und das dann weiter zu verkaufen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Wenn ich natürlich jetzt sage, Also ich möchte jetzt das vom Stefan kaufen, das Linsental, mhm, fix und fertig. Mhm. Und jetzt gucke ich, ob ich das nicht gleich beim Edeka da in Düsseldorf bei mir ums Eck reinbringe. Mhm. Das wird schwierig. Mhm. Da sollte ich vielleicht gucken, ob ich nicht vielleicht die Linsen kriege oder die Gewürzmischung und mir die dann selber irgendwie vermische.
Und jetzt dieser kleine Stand, von dem du gesprochen hast, wo jemand da steht, das erklärt und so weiter. Kannst du ganz grob margemäßig sagen, was also quasi jetzt, ich weiß, quasi bei einem Edeka wirst du es vermutlich nicht sagen wollen, aber quasi bei so einem kleinen Händler, kann man da sagen, was das für Margen sind? Also weil ich wirklich bei IT-Produkten in der Regel einschätzen kann, wie ein Subscription-Modell funktioniert und so weiter, aber jetzt bei so einem Marktverkäufer überhaupt nicht einschätzen kann, was der verdient an so einer Packung, die er verkauft für 4 Euro.
Spaß. Im nächsten Leben verkaufe ich Sex oder Drogen, ja. Oder vielleicht IT, das kannst mir du dann erzählen, aber also ich meine, wenn du für einen Euro was einkaufst, ja, solltest du schon quasi das dann weiterverkaufen für 1,30 bis 1,50, ne, auf deinem Stand. Okay. Im Idealfall für 2 Euro, damit du glücklich wirst, ja. Okay. Und das sollte auch funktionieren.
Okay. Okay, dann haben wir es ganz grob eingegrenzt, was die Marge angeht. Jetzt hattest du viel auch über das Thema Sourcing gesprochen, dass du quasi auf der einen Seite mit quasi Herstellern zusammenarbeitest, auf der anderen Seite aber auch selber auf Reisen warst. Wie lief das am Anfang ab? Du bist einfach nach Südostasien und hast dir gedacht, ich guck mal, was ich so finde an Herstellern und an Feldern und an Bauern, die mir gefallen. Wie war da dein Vorgehen?
Im Handel ist ja der Einkauf nichts anderes als das Geschwisterchen des Verkaufs. Und ein guter Verkäufer ist meistens auch ein guter Einkäufer, vice versa. Und insofern auch hier gilt, spucken, beißen, kratzen, suchen, schaben, alle möglichen Leute fragen. Denn durchs Rumsitzen wirst du nicht deine tollen Quellen finden. Mhm. Genauso wie du durchs Rumsitzen nicht den richtigen Handelspartner findest. Und in meinem Fall war das tatsächlich so, dass ich über Skype, über Reisen, über chinesische Praktikantinnen, über Inserate, über einfach auf dem asiatischen Markt gehen, ja, wirklich alles probiert habe, um Informationen zu sammeln, Bücher lesen, ja, beim in der Buchhandlung gucken, was gibt es für Rezepte, die gerade aktuell sind. Und ich sagte, das ist bis heute auch so. Also das ist letztendlich auch eine Leistung, die ja ich erbringe, weil ich eben Informationen sammle, zusammenstelle, verknüpfe und dadurch eben auch was Neues kreiere, unter anderem. Ne? Und im Sourcing ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du nicht mit sehr, sehr offenen Augen da durchgehst und dir die Sachen anguckst und auch verhandelst, übersiehst du total viel. Mhm. Ja, auf mehreren Ebenen. Du übersiehst eine Qualität, du übersiehst vielleicht einen Preis, du übersiehst einen anderen Anbieter, du übersiehst vielleicht eine, sag ich mal, einen blinden Fleck, ja, wo du übersiehst, dass das vielleicht gar nicht funktioniert. Mhm. Ja, Stichwort Novel Food. Also wenn dich das interessiert, ich habe in der nächsten Podcast-Folge einen Gründer, ja, also nicht einen Gründer, sondern einen gestandenen Händler, und der hat sich in den Kopf gesetzt, er will die Pini-Nuss verkaufen. Also in der nächsten Podcast-Folge habe ich einen so richtig gestandenen Händler zu Gast, und der hat sich irgendwann in den Kopf gesetzt, er will die Pini-Nuss verkaufen. Und ist dann drauf gekommen, man darf die in Europa gar nicht verkaufen. Und die Geschichte ist der Hammer, ja. Also, weil der einfach wirklich alles in Bewegung setzt, damit er diese verdammte Nuss in Europa verkaufen kann.
Aber warum darf man eine Nuss in Europa nicht verkaufen?
Was ist der Hintergrund? Food Fact, ja. Freitag nächste Woche. Es ist wirklich, es ist eine total krasse Geschichte.
Okay, das heißt, du möchtest jetzt noch nicht spoilern. Und,
nee, das spoilere ich jetzt nicht, weil das ist einfach Lebensmittelrecht pur ist das. Und es ist vor allem auch so, es ist auch Unternehmersein pur, ja, weil es halt wirklich zeigt, egal was passiert, ich habe meine Vision, ich will das jetzt und ich ziehe das durch. Und das ist so eine verdammte Kraft, ja. Das ist so geil.
Und wie war das bei dir in den Anfängen? Weil was ich im Kopf irgendwie noch nicht zusammenbekommen ist dieses, okay, du bist jetzt an dem Punkt, dass du sagst, okay, ich bin jetzt Marketingmanager und ich möchte jetzt meine eigene Firma aufbauen. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich fange jetzt an, Leute anzuschreiben, ich fange jetzt an, auf Reisen zu gehen, ich fange jetzt an, irgendwie Produkte zu finden, die ich einkaufen möchte und dann auch wirklich diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich bestelle jetzt 200 Kilo Reis. Das ist ja ein großer Schritt. Also wie war das am Anfang? Du hast quasi dann, warst lange auf Suche und hast dann jemanden gefunden, wo du gesagt hast, ich kaufe das jetzt mal ein? Mhm. Oder wie lief das? Was war quasi der erste Einkauf? Also so was war die erste Transaktion, die da stattgefunden hat? Und wie hast du die Person gefunden, die sich drauf eingelassen hat?
Also ich denke, der wichtigste Schritt am Beginn war wirklich der, mit Menschen zu reden, mit Experten, Expertinnen zu reden. Und irgendwann bin ich dann über diese Schiene zu Feinkostkäfer gekommen. Und Feinkostkäfer hat sich damals bereit erklärt, das ist ein Delikatessenladen in München, um meine ganzen Reissorten zu verkosten. Das war eigentlich dann der Beginn. Und natürlich, aus heutiger Sicht natürlich, haben die sich nicht begeistert für einen Basmati-Reis oder einen Jasmin-Reis, den sie schon fünfmal im Regal haben, sondern sie wollten einen grünen Reis, sie wollten einen pinken Reis, sie wollten einen geräucherten Reis. Also nach dem Gespräch ging ich raus mit einem großen Fragezeichen, weil die Reissorten, die ich da teilweise hatte, die kamen ja in so Schuhkartons aus Asien per Post. Und das heißt, dann ging es eigentlich erstmal los, dass ich überhaupt mir Gedanken gemacht habe, wie importiert man den Reis und vor allem, wie importiert man ihn so, dass er eben nicht wie die Pininus am Ende dann verboten ist in der EU. Und das habe ich aber geschafft, relativ schnell. Und dann war die erste Reissorte, die ich eingekauft hatte, ein Räucherreis. 600 Kilo tatsächlich. Und das war auch sehr unauthentisch, denn der kam über Asien nach Australien und von Australien dann nach Europa. Also ich war so verzweifelt, dieses Ding jetzt zu finden und das zu schaffen und das zu bekommen, dass ich das tatsächlich dann irgendwann in Australien fand. Was ja dann nie bei Lotao aufgetaucht ist als Story. Aber später kam er dann tatsächlich aus Asien, aber das habe ich dann angepasst. Aber zu Beginn habe ich gedacht, jetzt mache ich das mit Australien.
Aber hattest du zu dem Zeitpunkt, also war das nebenberuflich oder hattest du zu dem Zeitpunkt dann schon gesagt, okay, ich gründe jetzt eine Firma und ich habe da jetzt eine Firma und ich probiere jetzt einfach mal mehrere, also es klingt nach mehreren Monaten, wo ich probiere jemanden zu finden, der mir Reis schickt und ich probiere jemanden zu finden, dem ich Reis verkaufen kann.
Naja, du hast ja zu Beginn den Professor Faltin zitiert. Und den kannte ich ja damals nicht ohne Grund, denn das war einer derjenigen, also die dann wie eine Schnüffelnase du klapperst im Prinzip alle ab, die nur irgendwie dir helfen können und dir irgendwas sagen können. Und gerade in Berlin im Berater, in der Berater, sag ich mal, Szene gibt es ja auch sehr viele, die ihr Leben noch nie ein Unternehmen gegründet haben. Das heißt, da wirst du auch sehr viel fehlgeleitet und da ist auch sehr viel, ja, sag ich mal, heiße Luft dabei, die dir gar nichts nutzt. Aber im Endeffekt, das rauszufiltern, was ja auch eine Leistung ist, bringt dir dann am Ende schon was, wenn du daraus das nimmst, was du brauchst. Und dann erkennst du auch auf diesem Weg, es gibt ja, du bist ja nicht allein, es gibt ja Fördermodelle und es gibt ja die Möglichkeit, dass du quasi in dieser Gründungszeit auch ein Stück weit von anderen mitgetragen wirst. Und das habe ich gut erkannt und ich denke, ich habe die Tools, die mir geholfen haben, auch genutzt. Und so konnte ich ein, ich würde mal sagen, gutes Dreivierteljahr bis Jahr das ordentlich vorbereiten.
Das heißt, du hast halt so ein klassisches Berlin Startup Stipendium oder ähnlich,
was es zu dem Zeitpunkt gab, es gemacht. Es gibt ja viel mehr. Es gibt ja vom Innovations, wie es heute ist, kann ich dir nicht sagen, aber Innovationschecks gab es, gab Coachingleistungen, natürlich ganz viele Messen gab es. Es gab aber auch die Möglichkeit für Reisen, wenn du zum Beispiel im Export gehen willst. Einer meiner ersten Kunden war in Österreich. Das war die Spar. Die Spar in Österreich. Da gab es einen Einkäufer damals, der fand das so cool, dass ich das mache. Der hat das genommen.
Und warst du selber total reisfasziniert und Veganer und in dieser Ernährungsschiene einfach damals schon so drin? Oder war es quasi eine Überlegung, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt quasi blöd gesagt ein Import-Export-Unternehmen aufbauen und schaue mir mal an, was sind da für Lebensmittel, die sich anbieten würden?
Also vegan hat mich nicht interessiert, weil das war damals überhaupt kein Thema, als ich begonnen habe. Das war ein Begriff in einer sehr kleinen Szene und ist ja nach wie vor im Prinzip, sag ich mal, unter anderem eine kleine Zielgruppe, die halt sehr laut ist. Und dass ein Reis vegan ist oder rein pflanzlich ist, das ist ja per se, das ist jetzt keine große Überraschung. Und ich fand das auch immer strange, ne? Also wenn ich jetzt dann Mineralwasser kaufe und das hat dann irgendwie ein veganes Label oben. Also ich finde so eine, diese Religiosität, dieses Bekehrende, das habe ich immer eigentlich anderen hinterlassen. Ich hatte eher mehr, dieses Bekehrende habe ich eigentlich eher immer anderen überlassen, die das dann auch, finde ich, sehr glaubwürdig und visionär auch rübergebracht haben. Mir ging es eigentlich immer mehr ums Produkt, um diese Faszination, was es an Lebensmitteln alles gibt, was man damit machen kann, ja, wie lustvoll das auch teilweise ist und wie wenig wir davon nutzen. Also das war eigentlich mein Motor. Der zweite Motor war natürlich, dass wir von kleinen Bauern die Sachen geholt haben und auch Leute glaubwürdig damit unterstützt haben, indem wir deren Ware verkaufen. Das ist auch natürlich eine totale Motivation.
Und ist das bis heute so oder hat sich quasi das Sourcing inzwischen auch ein bisschen verschoben?
Ich würde sagen, das ist zu einem Gutteil heute auch noch so. Du kannst das natürlich, wenn du wächst, nicht hundertprozentig immer durchhalten. Ich glaube aber, ich kann mich sehr gut in den Spiegel schauen. Also ich würde sonst wahrscheinlich das beenden und würde Autoreifen verkaufen, weil das könnte ich dann ja genauso. Also insofern, also, aber es ist tagtäglich, muss man sich fragen, ist das, was ich tue, das Richtige? Ist das sozusagen auch sinnvoll für mich? Und ist es vor allem so, dass es meiner Vision entspricht und bleibe ich mir selber treu? Und das zu kritisch zu hinterfragen, das ist schon, finde ich, sehr wichtig. Und wenn man jetzt über das Thema Nachhaltigkeit oder wie es manche nennen, Zukunftsfähigkeit spricht, ja, das ist ja, da bist du ja nie fertig. Ja? Das musst du ja immer versuchen zu verbessern.
Und dein Gedanke ist auch im Sinne von, also quasi welche Produkte ihr vertreibt, dass dich da so ein bisschen interessiert, in welche Richtung sich Essen insgesamt entwickelt. Also weil quasi diese veganen Produkte, das ist ja schon quasi tendenziell ein Trendthema, würde ich auch sagen. Und ich sehe dann hier Jackfruit und Co. Das sind ja Produkte, die vermutlich ein starkes Wachstum vor sich haben. Ist das insgesamt was, wo du sagst, okay, das Thema Ernährung ist quasi das Thema, was dir auch Spaß macht, für die nächsten Jahre da dran zu sein?
Also das Thema Ernährung macht mir sehr großen Spaß. Darum habe ich auch den Podcast Food Fact gestartet, weil ich auch merke, dass ich eben dadurch Kompetenz gewinne, indem ich mich mit anderen Konzepten auseinandersetze, aber B natürlich auch da eine Lust dran habe, einen Spaß dran habe, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und wenn du jetzt das Thema Veganismus ansprichst, dann glaube ich, wir hatten im letzten Jahr das erste Mal die Situation, dass gerade auch in jüngeren Zielgruppen der Zuspruch zum Veganismus leicht rückläufig war, während beispielsweise der Flexitarier, also die Leute, die sagen, dass sie eigentlich alles essen, das ist eine gleichbleibend, sag ich mal, sehr starke Zielgruppe. Und es gibt auch Zukunftsforscher, die sagen, das, was ich jetzt Flexitarismus nenne oder eben der Veganismus, das ist eigentlich im großen Trend gar nicht mehr so wichtig, sondern im großen Trend gibt es dann vielleicht mal Leute, die sagen, ich möchte gerne mich pflanzlich ernähren, aber dann brauche ich keine Wurst oder kein Schnitzel oder keine nachgemachtes Hackfleisch, sondern esse ich auch gerne nur Karotten oder dann esse ich einfach, aber dann auch gerne Alternativen dazu, wie zum Beispiel neue Zubereitungsmethoden, fermentierte Produkte, die dann auch wieder neue Aromen, neue Geschmäcker bringen, aber eben traditionell sind. Dann gibt es einen zweiten Teil, die sehr offen sind, die sagen, wir sind sozusagen the real omnivores, also die, die alles essen, die aber auch technisch sehr offen sind, die dann sagen, ich möchte auch gerne mal kultiviertes Fleisch ausprobieren, also Fleisch aus dem Labor oder einen Schnitzel aus einer Pilzwurzel. Und dann gibt es die Fleischliebhaber, die sagen, also Fleisch super gerne, aber dann eben aus nachhaltigem oder einem ordentlichen Anbau. Und das verschiebt sich, glaube ich, gerade ein Stück weit, weil schau mal, genauso für Leute wie vegan lieben und vegan leben. Und ich meine, ich unterstütze die. Ich finde das wichtig, weil ich meine, wir haben nur vegane Produkte, weil ich meine, das Tierwohl ist auch eine Frage. Und die Welternährung ist auch noch eine Frage, die wahrscheinlich nur zu lösen sind, wenn man auf tierische oder auf neue Konzepte setzt. Also wenn man nicht auf tierische Konzepte, sondern Alternativen zu tierischen Konzepten setzt. Also insofern ist das ein großes Thema.
Überlegst du auch, eben solche Produkte mit ins Sortiment aufzunehmen? Also zum Beispiel fermentierte Produkte, Fleisch, Laborfleisch etc.?
Also Laborfleisch nehme ich sicher nicht ins Sortiment auf, weil das ist schon eine, sag ich mal, Philosophie von mir, dass ich rein pflanzliche Produkte vertreiben möchte. Dafür stehe ich auch ein. Laborfleisch also sicher nicht. Fermentiertes finde ich interessant. Ja, absolut.
Warum ist dir das so wichtig? Du hast jetzt gerade schon gesagt, also oder es klingt durch, dass du selber kein Veganer oder Vegetarier bist. Ist das richtig?
Doch, ich bin schon selber Vegetarier. Okay. Aber ich möchte niemanden überzeugen. Also ich denke, jeder soll machen, was er oder sie möchte. Und ich glaube auch, mindestens genauso viel Menschen, die vegan lieben und sich vegan ernähren möchten, mindestens genauso viele Menschen hassen Veganer und Veganerinnen, weil sie ihnen zu bekehrend sind. Ja. Und ich meine, beide verstehe ich, bin da aber als Österreicher wirklich sehr neutral. Mich selber möchte ich jetzt eigentlich schon keine Tiere quälen und möchte auch kein Tierwohl irgendwie gefährden. Ich glaube auch, dass es für die Ernährung wichtig ist, pflanzlich zu ernähren, aus Gesamtsicht. Ja, aber ich sehe mich da jetzt nicht als Missionar.
Okay. Ja, cool. Ich find's super, super schön, quasi, dass du das aufgebaut hast. 14 Jahre ist auch was ich habe selten Gründer im Podcast, die 14 Jahre lang eine Sache gemacht haben. Deswegen vielleicht eine abschließende Frage. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Also hast du vor, die nächsten 10 Jahre Lotao zu machen? Und was sind vielleicht so die wichtigsten Sachen, die du in den nächsten 10 Jahren so in Planung hast?
Also mich zu fragen, was ich in 10 Jahren will, ja, da kannst du mich fragen, was ich in 10 Wochen machen möchte. 10 Jahre ist wirklich also für ein junges Unternehmen eine Ewigkeit, glaube ich. Aus heutiger Sicht freue ich mich, wenn ich Lotao weitermache, wenn ich weitere tolle Konzepte finde und umsetze. Ich meine, gerade der Bereich pflanzliche Ernährung, das ist ja noch in den Kinderschuhen. Also wir ernähren uns zehntausende Jahre von Fleisch und vielleicht gerade mal 20 Jahre von Fleischalternativen. Und wenn du guckst, was da alles passiert ist, wie die Produkte sich verbessert haben, das ist total irre. Und also auch wenn ich es jetzt vielleicht aus heutiger Sicht mir nicht vorstellen kann, finde ich kultiviertes Fleisch, ja, und Fisch oder eben also einfach Lebensmittel auch aus dem Labor finde ich sehr, sehr faszinierend, weil sie einfach sehr, sehr viele Vorteile bieten, die viele gar nicht sehen. Also viele denken heute wahrscheinlich, das ist ja grauslich. Ja? Das klingt ja so nach Aber stell dir mal vor, ich meine, das sind ja im Prinzip Zellen oder das ist ein Lebensmittel, was unter kontrollierten Bedingungen produziert wird, was wächst, ja, wo du weniger Energie vielleicht brauchst, weniger Kosten verursachst, wo du nachhaltiger produzieren kannst, wo du mehr Leute satt bekommst, wo du es vielleicht über Fermentation oder über traditionelle Methoden in Kombination auch besser machen kannst als jetzt. Ne? Also in Industrie, Hühnerbrust, ne, die vielleicht heute mit Hormonen vollgestopft ist, die gibt es dann nicht mehr, ja, weil das gleiche Fleisch unter Anführungszeichen kriegst du in besserer Qualität, ja, Mikroplastik, das gibt es dann nicht mehr, weil die Nährlösungen, in denen das dann wächst, eben, die haben das dann nicht. Ja, also das finde ich schon spannend.
Ja, ich finde den Gedanken immer spannend zu sagen, okay, über Verbote erreicht man halt gar nichts, man muss eine bessere Alternative anbieten, die so gut ist, dass quasi das System, was man irgendwie doof findet, obsolet wird. Und ich würde auch sagen, quasi an so einer Stelle ist es halt, also ich glaube, die große Masse, die jetzt quasi vegetarisch und vegan wird, wird halt vegetarisch und vegan, weil es gute Alternativen gibt, die super sind. Und wenn es quasi irgendwann so ist, dass ich im Supermarkt mir überlege, okay, kaufe ich jetzt das teure Tierfleisch, was vollgepumpt ist mit Antibiotika, oder kaufe ich das synthetische Fleisch, was vielleicht ein Drittel kostet, dann greife ich vielleicht doch zum Beyond Meat Burger Patty. Und ja, also ja, finde ich interessant.
Also Gedanken. Das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage. Ich verkaufe in 10 Jahren Drucker und mit denen kannst du dir dann eine Jackfruit-Pizza selber zu Hause frisch ausdrucken, in Bio.
Oh, geil. Ey, ich finde es feierlich. Ich bin sehr gespannt, wo wir in 10 Jahren stehen, aber unrealistisch ist es auch nicht. Also ja, bin ich mal gespannt. Schauen wir mal, was die nächsten 10 Jahre bringen. Ich habe mich gefreut, dass du heute im Podcast warst und ja, ich wünsche dir für die nächsten 10 Jahre viel Erfolg und einen 3D-Drucker für Essen, mit dem man Jackfruit-Pizza drucken kann. Das fände ich genial.
Danke, Luis. Ich hoffe, ich finde einen schnellen. Die sind aber manchmal sehr langsam. Für die, die lange Nächte mögen, gerade das Richtige im Jahr 2024. Danke.
Jawohl. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, gerne Daumen nach oben, Bewertung schreiben etc. Kanal abonnieren, Podcast abonnieren und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Folge. Und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.